Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged, dem Serienpodcast bei Movie Break. Und dieses Mal ist nicht nur Stu an meiner Seite. Hallo Stu.
Grüß Gott zusammen.
Sondern wir haben uns wieder tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar von Miriam. Hallo Miriam.
Hallo, ich bin's wieder.
Genau, nachdem wir ja bei Lupin schon ein cooles Dreiergespann gebildet haben, haben wir heute wieder nicht so viele Serien diesmal dabei. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht viel geguckt. Das ist echt...
Falls uns nicht dann wieder was einfällt, so, oh, mir fällt noch was ein.
Ja, aber mir fällt diesmal gar nichts ein, weil ich habe gar nicht so viel geguckt. Aber wir gehen einfach mal Reihe rum durch. Also wir machen auf jeden Fall wieder ein kleines Binge or not to Binge, auch wenn ich diesmal nichts beitragen kann. Und haben natürlich als Hauptact Loki. Und das wird, glaube ich, interessant, weil wir hatten gerade im Vorgespräch für den Podcast schon so leichte Reibereien. Also ich finde Loki sehr, sehr gut, das kann ich schon mal verraten. Und zwei Nichtskenner der Marvel-Sachen finden das kacke. Na ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Spaß dran. Ich bin gespannt, was ihr da an Argumenten dabei habt und wo wir uns dann irgendwo treffen werden. Aber erstmal zu den Serien, was wir so gucken. Da habe ich tatsächlich gar nicht viel. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Solo Opposites endlich beendet habe. Und dann gucke ich seit einiger Zeit immer noch SWAT. Und zwar mittlerweile bei Staffel 4 Anfang. Ich habe Staffel 4 noch nicht angefangen, aber gestern Staffel 3 beendet. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die vierte Staffel, weil da gibt es eine Besonderheit. Die haben nämlich während der Pandemie gedreht, und zwar als... dass die Pandemie quasi real ist in dieser Serie. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Also die sollen wohl viel mit Videokonferenzen arbeiten und sind auch mit Masken unterwegs beispielsweise.
Na, ob die alle ihre Maske richtig tragen.
Tja, das werde ich ja dann sehen. Ansonsten schreibe ich denen einen fetten Beschwerdebrief. Genau, das so ein bisschen dazu. Und natürlich habe ich dann Loki geguckt. Miriam, wie ist das denn bei dir? Was guckst du denn derzeit?
Ja, fleißige Podcast-Hörer wissen ja, dass ich eine ganz besondere Serie gebinged habe, nämlich Handmaid's Tale, weil so angenehm wie die Serie ist, ne? Bin ich jetzt durch mit der dritten Staffel, habe jetzt auch Positives von der vierten gehört, Thomas, obwohl du letztes Mal meintest, die hätte nicht so gute Kritiken bekommen.
Ja, Sibbe hat die gesehen und hat ja auch die Kritik bei uns geschrieben auf Movie Break, und ja, der fand die richtig stark.
Genau, deshalb bin ich sehr gespannt. Ich muss sagen, die Serie hat ein bisschen für mich angefangen mit einer 9. Also Staffel 1 fand ich sehr, sehr stark, und dann wurde es immer schwächer. Wobei das Ende von Staffel 3 wieder sehr stark war. Und in Staffel 3 gab es auch eine Folge, die fand ich sehr, sehr heftig. Die war gar nicht so explizit jetzt auf diese Vergewaltigung, sondern das wurde da ganz, ganz clever gelöst und hat auch nochmal das auf ein anderes Level von Abartigkeit gehoben. Das fand ich dann auch noch mal krass. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf die vierte Staffel und bin gespannt, weiß aber nicht, wie lange die das jetzt noch ziehen wollen, wann das beendet ist. Aber ja, das habe ich geschaut, und aktuell gucke ich...
Ganz kurz eine Nebenfrage dazu. Du hattest ja im letzten Podcast gesagt, von wegen, das zieht dich ja nicht so runter wie du und mich, das ist nicht so... Also wir können davon nur eine Folge gucken, und irgendwie haben dann erstmal ist die Luft raus. Und du meintest so, ja, locker, flockig, das binge ich so weg. Ist das dann geblieben, auch bei Staffel 3 noch und so?
Ja, also es gab, wie gesagt, diese eine Folge, die ich gerade angesprochen habe, die war schon ein bisschen heftiger. Da war mir dann auch so ein bisschen, da dachte ich dann, okay, das reicht auch. Ja, aber meistens habe ich dann an einem Abend vielleicht eine oder zwei Folgen geguckt. Also ich habe mir da jetzt auch nicht die ganze Staffel geballert, so viele Folgen hatte ich ja auch gar nicht. Und die Folgen gehen ja auch recht lange. Aber es war jetzt nicht, dass mich das jetzt irgendwie nachhaltig irgendwie beschäftigt hat.
Okay, gut.
Genau, und dann habe ich ein Anime angefangen, Demon Slayer. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, weil aktuell läuft, glaube ich, auch der Kinofilm in diesem, ich glaube, es ist Kase, oder? Kase Anime?
Ja, Kase, ja.
Läuft das gerade im Kino. Und ich schaue das auf Wakanim, weil ich da einen Zugang habe. Grüße gehen raus an den Hannes. und da bin ich so ein bisschen Parasit, und da gucke ich gerade. Und ich muss sagen, ich finde es okay, kann den Hype allerdings nicht ganz verstehen. Also bei Demon Slayer, das ist halt so ein typischer Shonen-Anime, also der eher so die männliche Zielgruppe hat, weil es da viel um Kämpfen geht und stärker werden und der Hauptcharakter ist halt mit seiner Schwester unterwegs und muss da Dämonen schlachten, weil er seine Schwester heilen möchte, weil die wird in der ersten Folge wird die auch zu einem Dämon und deshalb schleppt er sie dann mit und ja, genau. Aktuell weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Der hat aber auch 26 Folgen, was ein bisschen untypischer ist heutzutage, weil die meisten Anime, die jetzt rauskommen, die haben immer nur so 13 Folgen. Aber der hat 26. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 12 oder 13 oder schon bei 15. Ach, fragt mich nicht. der Player von Wakanim ist ziemlich bescheiden auf der PlayStation, deshalb keine Ahnung. Aber ja, das gucke ich gerade. Und wer was für nebenbei möchte, wer sich da so interessiert für diese Shonen-Anime, dem kann ich das auch ans Herz legen.
Okay. Ja, dann danke dir. Und Stu, was guckst du denn derzeit?
Ja, ähnlich wie Miriam mit Handmaid's Tale habe ich jetzt auch in der Zeit hauptsächlich Comedy-Serien geschaut. tatsächlich 3 Serien, davon 2 Zweit- oder Dritt- oder glaube sogar Viertsichtungen. Zum einen habe ich wieder angefangen, The Office zu gucken, also die US-Variante mit Steve Carell, John Krasinski und anderen Darstellern, deren Namen mir gerade entfallen sind. Das macht immer noch großen Spaß. Hier auch ein Gruß an den Kühne, der ist mittlerweile auch Fan von The Office und ich hoffe wirklich sehr, dass hierzulande endlich mal so eine Komplettbox der ganzen Staffeln erscheint, weil die Serie hierzulande ja sehr unbekannt ist und in den USA ja wirklich eine ganz, ganz, ganz große Fanbase hat. Dann habe ich auch wieder angefangen 30 Rock von und mit Tina Fey, auch eine wunderbare Serie mit Alec Baldwin unter anderem, die erzählt, wie es hinter den Kulissen einer fiktiven Comedy-Show abgeht. Die lief, glaube ich, in den USA sehr erfolgreich, in Deutschland natürlich nicht. Und da schaue ich jetzt auch wieder so alte Folgen. Also ich schaue mir jetzt nicht eine ganze Staffel an, ich gehe dann immer sehr selektiv vor und denke mir dann, okay, die Folge, ich glaube, die war ganz witzig und schau mir denn die an. Und genau wie bei The Office sind das eben so 20 Minuten. Da kann man sich gerne mal ein, zwei Folgen zwischendurch oder kurz vorm Schlafengehen ansehen. Und dann habe ich eine Animationsserie entdeckt auf Netflix namens Close Enough. Das war einfach so ein Blindklick, sag ich mal. Close Enough ist eine Serie, da geht es um ein Ehepaar, Josh und Emily, die haben eine kleine Tochter namens Candace und weil die kein Vermögen auf der Bank haben, sagen wir es mal so, wohnen die bei ihren besten Freunden Alex und Bridget. Das ist ein geschiedenes Paar, die ebenfalls klamm sind und die Serie erzählt halt so vom Alltag dieser Familie. Es ist alles sehr überzeichnet und überdreht, hat aber echt ein paar hübsche Ideen, zum Beispiel, wenn Mutter Emily sich mal was Gutes gönnt und so tut, als wäre sie eine reiche Singlefrau und einfach zu so einer Hausbesichtigung geht und sich so sehr in dieses Haus verliebt, dass sie immer wieder zurückkehrt und dort Gleichgesinnte findet, was dazu führt, dass diese Gleichgesinnten, die vorgeben, Single zu sein, sich zu einer Familie zusammenschließen. Das fand ich ganz amüsant.
Ich wollte gerade sagen, das wollte ich auch mal machen, aber bis zu der, sie schließen sich zu einer Familie zusammen. Nee, aber ich wollte auch mal Hausbesichtigung machen von Häusern, die ich mir nicht leisten kann. Aber ich habe es noch nicht geschafft.
Das ist bestimmt witzig. Das ist eigentlich eine HBO Max-Serie, ne?
Ja, also die erste Staffel läuft jetzt auf Netflix und ich habe irgendwo gelesen, dass Netflix die Serie jetzt auch gekauft hat, dass wohl jetzt neue Folgen auch bei Netflix erscheinen. Es gibt 2 Staffeln, hierzulande gibt es aber nur die erste bislang. Ich weiß jetzt nicht, ob die zweite Staffel noch kommt, ob das einfach so ein Experiment für Netflix war oder ob wir jetzt, ob Close Enough jetzt auch so eine neue Adult-Animationsserie ist von Netflix. Ich weiß es nicht. Also
von welchen Zeichnern ist das denn?
Da fragst du den Falschen. Also ich würde die Animationsqualität als eher solide bezeichnen. Das ist sehr, sehr grob. Aber die Figuren finde ich ganz sympathisch und charmant. Es ist schon halt eben für ein älteres Publikum. Es nimmt sich dabei aber nicht ganz zu ernst. Ist, glaube ich, wenn man so Sachen wie FS for Family und Bob's Burger mag, dann, glaube ich, kann man mit Close Enough eine gute Zeit bekommen. Ich bin aber noch mitten in der ersten Staffel. Also ich habe, glaube ich, die ersten 6 oder 7 Folgen gesehen.
Ah, ich glaube, der Typ, der das gemacht hat, hat auch für Phineas in Ferb geschrieben. Und bei Adventure Time war der auch dabei.
Oh, okay, das erklärt einiges.
Der J.G. Quintel heißt der.
James Garland
Quintel.
Ja.
Okay. Ach, übrigens Comedy. Ich hatte eine Folge IT Crowd angefangen, weil davon so viele geschwärmt hatten. Aber da habe ich gemerkt, dass ich ein Problem habe mit Leute lachen im Hintergrund. Also es nervt mich so extrem. Und da dachte ich mir dann, nee, und dann habe ich abgebrochen.
Der also Trick ist einfach lauter zu lachen.
Ja. Also IT-Crowd, das kann ich schon mal vorweg sagen, da habe ich den Kühne mit angesteckt. Und wir wollen irgendwann mal auch mal IT-Crowd-Podcast machen, weil das ist, glaube ich, auch eine dieser Sitcoms, die habe ich so oft gesehen. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft. Es gibt
jetzt
Folgen,
gibt
die kann
Kühne
ich auswendig
nicht so viele
sprechen.
Serien, sonst hat er ja nachher irgendwann keine Zeit mehr.
Im Gegensatz zu dir guckt der Kühn die Serien dann aber auch und tut sie sich einfach auf eine Liste.
Der hat jetzt gesessen. Oh, der war tief.
Ja. Mm.
Ich fange sofort nachher an, Serien zu gucken, egal was. Gut, ja, danke euch. Genau, dann würden wir jetzt dazu kommen, to binge or not to binge. Und da wäre die Frage, also ich habe nichts, ob ihr was habt, was ihr da reinwerfen würdet.
Ja, Jesus. Guckt euch 30 Rock und The Office an. Danke.
Okay.
Ja, ich habe nichts.
Okay. Ja, das war jetzt schnell.
Ich könnte vielleicht noch was erzählen. Ich habe am Wochenende wirklich noch mal versucht, Friends zu gucken. Aber ich komme bei Friends nicht rein. Ich glaube wirklich, es ist so eine Zeitgeistfrage. Ich habe mir wirklich 3 Folgen angeguckt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich es schlecht fand. Aber irgendwie hat mich nichts dazu bewegt, weiterzugucken. Gar nichts. Also
da kann ich ja mal eine Podcast-Idee ausspeichern. Entweder Serien, die nur im Zeitgeist zu verstehen sind, oder Serien, die den Zeitgeist überstanden haben. Also quasi auch heute immer noch funktionieren. Das wäre auch mal interessant.
Du willst doch nur über Star Trek reden.
Ja, aber sowas von. Nee, aber Friends muss ich tatsächlich recht geben. Da komme ich auch nicht mehr rein. Das Einzige, was ich mir ab und an noch angucke, sind so Videozusammenschnitte mal auf YouTube oder halt so Spaßvideos. Zum Beispiel das Chandler ist es, glaube ich. Weiß es nicht mehr. So ein creepy Psycho-Stalker eigentlich ist und sowas. Das ist ganz witzig.
Okay.
Okay, dann würde ich mal in den Hauptact springen, bevor ihr euch gleich wieder irgendwas in den Kopf ruft, was ihr doch geguckt habt. Und zwar Loki. Loki auf Disney Plus. Und wer mag denn mal anfangen und ein bisschen erzählen, worum es denn eigentlich geht? Stu, magst du das? Du kannst es immer sehr gut.
Ja, Loki ist eine der beliebtesten Figuren im Marvel Cinematic Universe. Deswegen ist es blöd gewesen, dass sie ihn am Anfang von Infinity War sterben haben lassen. Also haben sie mir jetzt eine Serie gegeben, die erklärt, wie er weiterleben kann, damit sie damit weiter Geld machen können. Danke.
Okay.
Okay, Miriam, okay. Nein, also wir erinnern uns, in Endgame reisen die Avengers ja so durch die Zeit und da sehen wir ja, dass Loki mit dem Tesseract entkommt. Und Loki erzählt uns jetzt, was da passiert ist. Und zwar entkommt Loki zwar, wird aber relativ schnell von der,
TVA, ja.
TVA, Time Variant Association oder so ähnlich, aufgegriffen. Die sorgen halt dafür, dass der Zeitstrahl intakt bleibt und dass es keine Abweichungen oder Anomalien gibt. Und weil Loki halt so eine Anomalie ist, wird er halt eben festgenommen und soll ausgelöscht werden. Dann soll er aber tatsächlich nicht ausgelöscht werden, sondern einen Attentäter-Ding festmachen, der halt eben durch die verschiedenen Zeiten, glaube ich, war es, reist und da allerlei Chaos anstiftet. Und das ist im Grunde so grob Loki. Ich weiß, Fans werden jetzt sagen, ich habe zig Sachen vergessen, aber ich bin kein Fan der Serie.
Ja, es ist halt hauptsächlich Vorbereitung für Marvel Phase 4.
Ja.
Und ich finde, Loki hat Besseres verdient. Aber, ja.
Aber die Frage ist ja, ob es Vorbereitung für Phase 4
ja,
ist.
Ja, definitiv.
Glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, nee, dass was am Ende passiert, tatsächlich relevant ist für die Kinofilme.
Also, es ist ja jetzt schon klar, dass in Ant-Man 3 Kang der Eroberer der Antagonist sein wird. Und deswegen, wir wissen, also, okay, stopp, wir müssen hier ganz klar was feststellen. Ich glaube, wir müssen spoilern.
Also, da ist die Frage, ob wir erstmal einen kleinen Nicht-Spoiler-Part machen, aber eigentlich haben jetzt, glaube ich, soweit alle gesehen, Loki, und ich glaube, wir können direkt einsteigen.
Okay, dann Spoiler-Warnung.
Außerdem haben wir eh schon gespoilert von da.
Ja, okay. Tut mir leid oder tut uns leid. Also dieser Quantumania, also Ant-Man 3, es ist bestätigt, dass Jonathan Majors Kang spielen wird. Also der gleiche Darsteller, den wir am Ende von Loki Folge 6 als Nathaniel sehen.
Jener, der bleibt.
Genau. Danke. Und deswegen glaube ich schon, dass das Ende durchaus eine große Vorbereitung ist für die zweite Staffel, die ja am Ende der letzten Folge auch angekündigt worden ist. Ja. Es ist aber auch ganz klar eine Vorbereitung auf die neue Phase.
Ja, also ich kenne halt jemanden, der tief in diesem Marvel-Wust drinne ist und der auch die Comics gelesen hat. Und vieles, was er so feiert, konnte ich nicht feiern, weil ich die Comics nicht kenne. Aber er meinte halt, dass vieles davon die Vorbereitung ist, dass da auch Charaktere eingeführt werden, die dann später in irgendwelchen Verbindungen zu irgendwem stehen werden. Und ja, wobei sie diesen zweiten Hauptcharakter, diese Sylvie Laufey Dottir, die Variante L0852, das habe ich gerade abgelesen, wobei die eine merkwürdige Mischung ist, weil die eigentlich im Comic ganz, ganz anders ist. Also, ja. Soll ich das ausführen? Also, eigentlich wird sie hier in der Serie als Variante von Loki betrachtet, aber im Comic ist sie wohl eher so die Ziehtochter von Loki, was das Ganze, was in Loki passiert, sehr, sehr merkwürdig macht. Und sie ist eigentlich nicht Loki, sondern sie ist ein eigener Charakter. Aber hier haben sie irgendwie vermischt, also zwei Charaktere vermischt. Ich meine, das ist Marvels Recht. Die haben da die Rechte an allem dran und können Charaktere miteinander vermischen. Aber dadurch hat das einen sehr, sehr komischen Beigeschmack, so was da passiert. Und ja.
Ich muss ja immer gestehen, ich würde Vorlage und Umsetzung im Film und Fernsehen immer strikt trennen. Ja, weil erstens kennt ja sowieso kein Schwein alle kompletten Sachen und Infos von Marvel jetzt komplett und die Comics. Außer du bist halt wirklich drin und hast 1000 Comics zu Hause. Mhm. Ne? Deswegen würde ich mich eher darauf konzentrieren, tatsächlich, was sie jetzt daraus gemacht haben. Und ihr habt das schon gesagt, das mit Ant-Man wusste ich tatsächlich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt der Hauptbösewicht der kompletten Phase 4 Storyline wird. Vielleicht aber doch. Aber dann also, ist es so.
Ja, also ich habe ja auch Kontakt mit dieser Spezies der Comic-Nerds. Ich finde sie oft ganz nett und auch ganz liebenswert. Manchmal halt eben ein bisschen seltsam. Und die haben ja auch schon oft versucht, zu verstehen zu geben, dass Kang halt wirklich einer der größten und besten und mächtigsten Superschurken ist, die dieses Marvel-Universum zu bieten hat. Wo ich mich dann immer frage, ich dachte, das ist Thanos. Also ich glaube wirklich, dass das Ende von Loki klar eine Vorbereitung auch zur zweiten Staffel ist, ganz klar. Aber dass das auch wirklich viel vorbereitet für die neue Phase. Und der Kevin Feige hat ja auch schon vor Urzeiten gesagt, dass man wirklich die Film und die Serien zusammenarbeiten lassen will.
Ja. Ja, genau. Das hatten wir ja auch schon öfter in Podcasts ja kritisiert, ne? Weil der normale Kinogänger oder die normale Kinogängerin, die gucken ja jetzt nicht unbedingt Disney Plus, um da nochmal die Serien abzufassen, um da halt richtig einzusteigen. Ne? Also wenn denen tatsächlich so sein sollte, das hatten wir ja bisher nur in der einen Situation bei Falcon und Winter Soldier, also die halt irgendwann den nächsten Captain America Film gucken, werden überrascht sein. Es sei denn, sie sehen es vorher auf dem Poster. Genau, aber das sind natürlich spannende Sachen, die da passieren, beziehungsweise die dann als vorausgesetzt werden für den nächsten Kinobesuch. Ne? Und das ist natürlich bei Loki auch sehr, sehr stark der Fall. Ich meine, klar, ist eine der beliebtesten Figuren und es war klar, dass sie Loki auch nicht einfach irgendwie sterben lassen und den auch nicht mehr aufgreifen. Ich finde aber trotzdem, dass wie sie es gelöst haben, auch wenn man das marketingtechnisch und konzerntechnisch sehr stark kritisieren kann und auch sollte, finde ich es eigentlich eine coole Lösung, ihn so aus dieser Gleichung rauszunehmen und ihn trotzdem in den Hauptfokus zu setzen.
Ja, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wäre vielleicht ein Prequel nicht ein bisschen interessanter?
Wofür also, ein Prequel?
Naja, also einfach eine Serie, die halt erzählt vom frühen Loki, der halt noch wirklich, ich sag's mal so, wirklich böse war. Jetzt dieser Loki, der tut halt immer, als ob er böse ist, aber eigentlich er ist ja so eine Art Anti-Held, würde ich sagen.
Aber das finde ich das Spannende an dieser Serie, weil eigentlich Loki ja niemals so der krasse Überbösewicht auch war. Klar, er hat Schurkentätigkeiten gemacht, aber es gab ja immer eine Motivation seiner Schurkentätigkeit.
Naja, aber ganz ehrlich, was er da in Avengers 1 ablässt, das ist schon sehr böse. Ich meine, er tötet diesen Agent Coulson Und die Motivation dafür zu nennen, so, ja, er will halt den, will halt der König sein oder der Chef von allem, ist halt, weiß nicht, eine sehr, also keine gute Entschuldigung dafür, diesen Agent Coulson umzubringen und die ganze Welt in Gefahr zu bringen. Also
das Problem, was ich glaube, ich sehe, ist, dass Marvel nicht richtig weiß, was sie mit Loki machen sollen. Weil wenn ich mir die Filme angucke, von Thor 1 bis Avengers bis Thor 3, wo Loki meiner Meinung nach schon so einen Charakterwechsel durchläuft, eine Drehung, dass Marvel nicht genau weiß, wie sie ihren Loki platzieren wollen, auch so auf diesem Barometer von wegen Anti-Held, weil es beginnt der mit dem Loki in der Serie in den ersten zwei, also in der erste Folge oder zweite Folge, bis er dann halt sieht, was in der Zukunft passiert, bis er sieht, dass seine Ziehmutter da stirbt. Und alles, dann haben wir noch so ein bisschen den normalen Loki. Und dann dreht er sich schon wieder so komplett. Dann ist er so weinerlich und sehr emotional. Er sieht seine Fehler ein und also irgendwie.
Aber gerade das ist doch das Spannende. Spannende an dieser Serie, weil sie sich tatsächlich mal Zeit nehmen für Loki, weil bisher in dem Film haben wir ihn ja immer nur am Rand gesehen und mit seinen Taten in Verbindung
gebracht.
Findest
du, ist es Zeit nehmen, wenn wir einfach den Charakter nehmen, ihm zeigen, wie seine Welt, wie alle, die er kennt, getötet und das zerstört, wenn man das einem Charakter zeigt, um dann einfach nur eine Charakterentwicklung, Charakterweiterentwicklung zu triggern?
Du vergisst da was, weil es wurde ja nicht nur dem gezeigt, quasi, wie sein Lebensweg ist, den hat er sich übrigens selber angeguckt, sondern die Gespräche tatsächlich mit Mobius, ne, der ihn ja darauf gebracht hat, wie überhaupt, also der hat ihn ja ständig provoziert auch und herausgefordert und dadurch sein Inneres nach außen gekehrt. Gerade das fand ich, was in Folge 2 ist es, glaube ich, fand ich mit die besten Szenen eigentlich in der ganzen Serie.
Also die ersten zwei Folgen fand ich gut und sobald diese Sylvie auf der Bildfläche erscheint, geht für mich ganz, ganz viel schief und ganz vieles finde ich einfach faules Drehbuchschreiben. Also von wegen, ja, und die Charaktere, die sind jetzt in der Extremsituation und er hat einfach sein ganzes Leben gesehen und deshalb ändert er sich. Jetzt ist doch alles boring.
Aber das ist doch vorher schon passiert, in Folge 2, nicht erst in Folge 4.
Ja, das weiß ich, aber dann in Folge 3 geht's ja los, wo ich finde, dass er sich sehr unloki Like verhält mit dieser Sylvie und also ich habe auch ein ganz großes Problem mit dieser merkwürdigen Beziehung zwischen Loki und Sylvie. Also erstens, ich finde, Loki war vielleicht die ersten anderthalb Folgen war er Loki und dann war es für mich einfach nur Tom Hiddleston. Also Tom Hiddleston liebt Loki so sehr, seine Rolle hat er ja gesagt, er könnte den für immer spielen, dass er, glaube ich, da so ein bisschen vergisst, die Grenze zu ziehen. Das ist genau wie Owen Wilson eigentlich immer Owen Wilson spielt. Also, weiß ich nicht, ich kann den in Praktikum sehen, ich kann den hier in, weiß ich nicht, in Nachts im Museum sehen oder in Marvel. Für mich schafft er es nicht, sich selbst von den Charakteren abzukapseln. Und ich glaube, das ist das Problem, was Tom Hiddleston jetzt auch mit Loki hat. Ja, und das mit der Sylvie, ich weiß nicht. Du, willst du erst mal was sagen, bevor ich da ganz reinschlittere in diese Loki-Sylvie-Sache?
Wieso, hast du ein Loki-Loch entdeckt? nee, ich bin da zu größten Teil bei Miriam tatsächlich. Ich mag die Figur des Loki. Für mich der beste Loki-Moment seiner ganzen Marvel-Karriere ist, ich glaube, es ist Thor 2. Thor 2 ist ein katastrophal schlechter Film. Es gibt diese schöne Szene, wo seine Mutter halt stirbt.
Ja.
Und er Thor halt eben vorgibt, dass ihm das kalt lässt. Und dann zeigt er halt seinen Wagen. Das ist eine großartige Szene.
Ich glaub, wie er da am Boden sitzt. Und,
Gut. Wirklich
diese
gut.
Diese Zerrissenheit.
Ja, weinerlich, innerlich zerrissen. Ja. Kommt euch das bekannt vor?
Davon habe ich in der Serie nichts gesehen.
Ja.
Und ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, die mich gestört haben. Ich fand zum Beispiel, dass die Serie größtenteils noch vorgibt, dass wir wirklich viel Neues erfahren, weil letztlich, ich meine, die verbringen halt eine ganze Folge auf so einem Planeten, der gesprengt werden soll. Und wo ich eigentlich die Hoffnung hatte, okay, jetzt können sie ja mal ein bisschen aufdrehen. Und die Chancen standen ja auch gut, weil der Showrunner ist Michael Waldron, der hat halt jahrelang für Rick and Morty gearbeitet. Und verschiedene Time- oder Zeitlinien ist ja, kannst du ja auch sagen, so was ähnliches wie diese Multiversen da bei Rick and Morty. Und war da sehr gespannt. Und ich war dann doch sehr enttäuscht, was sie draus gemacht haben. Ja klar, die Serie sieht, von Production Value ist sie natürlich großartig. Da müsst ihr euch überreden. Die sieht toll aus, wie ein
Echt?
Kinofilm.
Ich finde, Wirklich? Ich finde,
ja?
auf diesem Planeten, der gesprengt wird, da fand ich das CGI, das war so schlecht. Also in der letzten Folge war es dann wieder besser, aber das fand ich echt, also...
Ich fand, das waren fantastische Bilder in den beiden Folgen.
Das sah also, so billig
gerade mit
aus.
Dem Soundtrack zusammen, grandios. So
also von den Visuals gab es wirklich ein paar richtig schöne Momente. Die Effekte waren nicht immer top-notch, aber ganz ehrlich, ich sag mal hier, Black Panther, da waren die Effekte ja teilweise auch ziemlich seltsam. Genau. Also das ist, ne? Aber ich finde, das hätte man auch so als Kinofilm drehen können. Natürlich stark reduziert auf 2 Stunden. Aber was mich halt wirklich nervt, ist dass Marvel einfach keine Eier hat. Also das hat mich schon bei WandaVision gestört, weil WandaVision war so, das fing so toll an, es war so erfrischend anders und dann wird's halt wieder zur gleichen MCU-Plöre wie eigentlich immer und dann kommt halt Vision zurück. Achtung, Spoiler, was soll's. So. Und jetzt haben sie halt den toten Loki auch wieder aufgegabelt, sag ich mal, einfach weil es ein Fan-Favorite ist. Und die Marvel-Studios trauen sich halt irgendwie nie wirklich, so pathetisch das jetzt klingt, aber so diesen Schmerz zuzulassen. Es muss immer irgendwie weitergehen. Und das finde ich sehr schade.
Das sind halt Comic-Vorlagen, ne? Da ist es halt auch so.
Ja, es gibt ja diesen schönen Robot-Chicken-Sketch, wo irgendwelche Superhelden an der Beerdigung von Superman teilnehmen und dann alle keinen Bock haben, weil sie wissen, jetzt nächste Woche wieder
lebendig. Ja, genau. Ja.
Also, ich muss es hier mal revidieren, also ich muss ganz klar sagen, ich fand Loki jetzt an sich, es ist keine schlechte Serie. Also dafür hat die schon ihre Qualitäten. Aber wenn ich bedenke, was man hätte daraus machen können, dachte ich mir auch so, ja, das ist, letztlich ist es halt schön verpackter Einheitsbrei. Und das ist halt sehr schade, weil so von den Zutaten, die sie halt im Kochtopf hatten, hätte da echt was anderes, was Frisches entstehen können. Aber sie sind halt wieder auf Nummer sicher gegangen. Und was jetzt oft gesagt wird, dass die Serie ja auch so kreativ ist und so, ich fand die nicht kreativ.
Sie haben eine gezeichnete Uhr, die spricht. Wow.
Wow.
Nee, aber da muss ich jetzt mal einbrechen. Also ich glaube, die Kritikpunkte sind schon sehr harsch, die ihr da vorbringt. Also ich meine,
ich habe noch gar nicht richtig angefangen.
Ja.
WandaVision endet ja damit zum Beispiel, dass man diesen typischen Skybeam fast hat mit dem Kampf da in dem Himmel dann. Ne? Falcon and Winter Soldier ist nachher auch Schema F quasi mit der Action-Sequenz in vielen Bereichen. Aber hier ist es doch mal gänzlich anders. Gerade das Finale, auch wenn ich das jetzt sehr zäh finde beispielsweise, das ist halt kein Bombast-Action-Kino, sondern da tatsächlich gehen sie da noch mal auf die Figuren drauf ein.
Aber es ist doch alles so vorhersehbar, oder? Also das wusste ich doch von Anfang an, dass Loki Sylvie küsst und Sylvie ihn dann sonst wohin stößt. Nein, geh! Ich muss dich retten, guck nämlich zu. Und dann tötet sie da den Typen, weil sie denkt, sie weiß alles. Es ist doch so vorhersehbar, das war doch so boring.
Okay, das war für mich nicht vorhersehbar, was er alles erzählt hat. Aber klar,
also,
wenn,
ja,
ich meine, vielleicht
was
bist
der
du
jener,
einfach
der bleibt,
zu schlau für die Serie.
Also nicht, was jener, der bleibt, erzählt hat, sondern dieser ganze Sylvie-Charakter ist für mich einfach nur ganz, ganz grauenhaft. Und ich muss auch sagen, die Schauspielerin überzeugt mich null. Also die fand ich,
oh, ich fand
ganz
die so
schrecklich.
Gut, ey. Genau, also ich muss dann da mal reinwerfen, also die Chemie zwischen den beiden fand ich super.
Was?
Und gerade,
Chemie?
Dass der Sylvie, dass die Sylvie-Figur quasi auch mal anders war und eine andere Motivation hatte, gerade im Kontrast zu Loki.
Was denn für eine Motivation? Die war doch einfach nur gefangen in ihrem 15-jährigen Teenie-Ich. Oh, ich wurde hier entführt und man lässt mich mein Leben nicht leben. Ich hasse die Welt. Ich finde alles sehr negativ und alles ist scheiße und kacke und ich vertraue keinem Menschen. Grow up, Emo-Kid. Also ganz ehrlich. Boah, ey, wie die mich aufgeregt hat. Das war einfach so. Und dann handelt Loki auch so ganz untypisch. Da sitzen die da in diesem, weiß ich nicht, in diesem Café-Ding, in diesem Schiff oder was das ist und reden Zug, über die Liebe. Ja. Love is a Dagger. Und ich dachte mir so, ja, okay. Und dann macht Marvel etwas und gibt zu, dass Loki bisexuell ist. Also wahrscheinlich, ich glaube, wenn es nach den Comics geht oder so, ist er auch pan oder fluid, keine Ahnung, mit wem er da dann alles in den Comics was hat. Aber dann dachte ich mir so, oh, okay, sie geben das so ein bisschen in einem Nebensatz zu. Und das war's dann aber auch. Also ich habe ganz viele gehört, die fanden das super, dass das jetzt so ein bisschen öffentlich wurde, dass Loki queer ist, weil ich glaube, damit ist Loki der zweite queere Charakter. Neben bei Thor 3 gab es doch die Valkyrie, die ist, glaube ich, auch queer. queer. Auf jeden Fall ist Loki jetzt, glaube ich, irgendwie einer.
Aber mal ganz ehrlich, mit diesem Queeren, ja? Ne? Die hast ja gesagt, im Nebensatz oder so. Das ist ja, ja auch so die Sache, wo ich denke, dann macht's halt richtig. Weil dass diese Valkyrie in Thor 3 irgendwie bi oder lesbisch oder was ich sein soll, wurde, also ich habe den Film jetzt, glaube ich, zweimal oder dreimal gesehen. Ich finde, das wird nicht offensichtlich. Das wird halt wieder irgendwo in irgendeinem, was ich, Marketing Blättchen irgendwie gesagt, so übrigens ja, die ist übrigens bi oder lesbisch. Und das ist, finde ich, so, ach Leute, macht's auch richtig. Also einfach, dass sich Loki dahin setzt und sagt so, ja, ich stehe auf Frauen und auf Männer, ist mir doch egal. Das fände ich gut, aber cool, nicht dieses Halbherzige.
Ja, das war auch das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat. Okay, man sagt, Loki ist bisexuell und dann packen sie ihn aber wieder in eine Hetero-Beziehung und nicht, dass sie irgendwie mal, keine Ahnung, dass er irgendeinem Mitarbeiter in diesem Büro mal so keck zuzwinkert oder so ein bisschen flirtet, was total Loki-like wäre, dass er so ein bisschen frech daherkommt, sondern die machen diese Kacke mit Sylvie, wo dann andere Leute sagen, ja, ist doch voll toll, weil dann kommt der Narzissmus von Loki voll raus, weil Loki und Sylvie sind ja gleich. Nein, also ich finde, die sind überhaupt nicht gleich. Also sie haben weder dieselbe Motivation noch dieselbe Vergangenheit oder so. Also das fand ich richtig, richtig billig. Und dann, oh, das war so schlimm, ich glaube Folge 5 oder 6, also es kam ja schon irgendwie raus, ah ja, genau, da war, tut mir leid, ich bin gerade voll im Ranten, da war doch dieser da war diese Folge, ich glaube Folge 4, wo die dann auch alle kämpfen. Und da war schon, also wo Mobius und so, wo die zurückholen zu dem TVA-Hauptquartier. Und dann fand ich das schon ein bisschen kindisch, als Mobius anfängt so, ja, was ist denn mit der Sylvie? Hast du Gefühle für sie? Und ich dachte mir so, oh mein Gott, sind wir hier in der 3. Klasse? Warum? Und dann diese Szene, wo sie beim Kampf stehen und Loki will ihr seine Gefühle gestehen, die er innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Tagen entwickelt hat. Ich meine, what the fuck? Und dann wird das wenigstens ein bisschen aufgelöst, dass es dann doch nicht so kitschig ist, beziehungsweise so cringe-worthy. Und oh Gott, und dann wacht er auf und dann stehen da diese 3 anderen Loki und ich dachte nur, so sind wir jetzt auf einer schlechten Comic-Con? Also ich habe so viele Probleme mit dieser Serie, aber ich glaube mein...
Ich habe Kroko-Loki, habe ich so gefeiert.
Ey, ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache, die mich echt mittlerweile ankotzt, ist, dann kommt irgendeine Kleinigkeit, dass halt eben da diese Loki-Variationen sind und das hat eins von so einem Baby-Alligator. Und das geht um die Welt, als wäre es der coolste Scheiß aller Zeiten. Und ich denke mir so, also was heißt, ich denke, nochmal. Und eigentlich möchte ich Marvel dafür applaudieren. Nicht, weil ich das besonders lustig oder clever finde, was sie da machen, aber es ist von ihnen smart, weil alle stürzen sich darauf, so, oh, guck mal, ein süßer Baby-Loki als Krokodil. Guck mal, ein Froschtor, der da hinten an der Seitenlinie rumspringt. Ja, darauf stürzen sich alle. Und dabei fällt hinten weg, dass die Serie im Prinzip keine richtige Geschichte erzählt.
Ja, das ist auch so mein großes Problem. Ja, ich fand sehr vieles nicht nachvollziehbar, auch wenn sich Loki in einer extremen Situation befindet, wenn da ganz viel Schreckliches passiert ist. Er handelt für mich einfach nur noch so, wie es für die Drehbuchschreiber und für das Weitere, was beim MCU jetzt kommen wird, nützlich, beziehungsweise, weiß ich nicht, wie sagt man das? Also, wie sagt man das? Dass, wenn Autoren ihre Charaktere einfach nur Sachen tun lassen, damit...
Zweckdienlich.
Ja, genau, nicht, weil der Charakter sich selber so entwickelt. Also es war irgendwie, da war ich sehr enttäuscht, weil ich halt Loki auch so cool fand. Und ja, mit Sylvie haben sie ihm so eine ganz merkwürdige Schwäche gegeben, die ich halt nicht verstanden habe. Weil für mich funktionieren die 2 Schauspieler nicht zusammen. Für mich funktioniert der Charakter Sylvie nicht. Und ich kann nicht verstehen, was Loki an Sylvie innerhalb von 1,5 Tagen so Großartiges, also ich weiß nicht. Vielleicht,
sie ist blond, sie erinnert ihn an seinen Bruder.
Okay, gut, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja.
Übrigens, das Schluchzen, was ihr gerade hört, das ist Thomas.
Nee, ich warte, bis Miriam fertig ist. Dann kann ich nochmal was Positives einwerfen.
Ja, ich glaube, bin fertig mit Ranten.
Okay. Ich finde, die Serie hat den besten Soundtrack der Marvel-Serien bisher und tatsächlich auch einen sehr stimmigen Soundtrack gegenüber den letzten Kinofilmen.
Ich kann mich null an den Soundtrack erinnern, aber das Intro finde ich gut.
Oh, das tut weh. Das tut richtig weh.
Ganz ehrlich, ich kann mich da auch nicht, also dazu muss ich sagen, ich bin nicht besonders so musikaffin in Filmen, aber klar, ich kenne das Avengers-Theme, aber ansonsten gibt es, glaube ich, bei Marvel nichts Soundtrack-mäßiges.
Oh, dann müsst ihr danach nochmal auf YouTube gehen und euch den Soundtrack anhören.
Also der Soundtrack von Black Widow, den fand ich richtig krass. Da saß ich im Kino und hatte Gänsehaut. Der war gut.
Oh nee, der war nicht so gut.
Thomas.
Aber ich fand Black Widow auch nicht gut.
Ich mochte den.
Der ist so typisch Schema F Marvel.
Das Moment mal. Jetzt hier ankommen. Typisch Schema F. Also, mein lieber Freund. Ah.
Naja, es ist wieder ein Typ, der eine Militärgeheimbasisorganisation.
Okay, machen wir mal kurz ein kleines Intermezzo mit Black Widow, wenn wir schon dabei sind. Also, das Finale hat mir auch nicht gefallen. Aber der Weg dahin war wirklich gut. Und alleine der Anfang, sensationell.
Aber wir sind hier bei Loki, wir reden jetzt nicht über Black Widow.
Ja, ja.
Aber Black Widow ist ja auch ein Charakter, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, oder? Sie ist ja auch tot. Und was bekommt sie? Sie bekommt ein Prequel. Kommt sie wieder? Nein. Was kriegen wir? Eine
Hawkeye-Serie
mit Yelena. Yelena ist super, aber.
Ich sag mal so, es gab ja mal diesen Skandal, als irgend so eine E-Mail geleakt worden ist von irgendeinem Studio-Boss, der sagte, wir können uns keinen Black Widow-Film leisten, weil weibliche Actionheldinnen alleine nicht funktionieren. Und das war zu der Zeit, als Disney grünes Licht gegeben hat für einen Marvel-Film mit einem sprechenden Baum und einem sprechenden Waschbären.
Sieht ja auch bei, jetzt sind wir doch bei Black Widow. Man sieht ja auch bei Black Widow, dass sie ihr nicht zutrauen, dass sie alleine einen Film trägt. Ich meine, wie viele Charaktere haben sie da reingeschmissen?
Ja, ich muss sagen, Florence Pugh stiehlt Scarlett Johansson schon ziemlich die Show, aber.
Ja, genau.
Spricht das Fangirl aus mir.
So, aber wir waren bei Loki, jetzt mach doch mal. Ja. Was sagt ihr denn zu der die ganzen TVA-Geschichte und quasi tatsächlich zu diesen Zeitmanipulationen, zu dem Zeitstrahl? Ist das alles egal?
Es ist ja sehr simpel, oder? Also die sorgen ja nur dafür, dass sich die Zeitlinie nicht spaltet. Dann kommt raus, dass sie alle ja auch nur Varianten sind, die da eingesperrt sind, sozusagen, um dafür zu arbeiten. Das war für mich ein Schulterzucken. Also was die da so als krasse Enthüllung dargestellt haben, war für mich einfach nur so.
Darf ich hier mal reinwerfen?
Aber natürlich.
Das, was wir quasi jetzt hier erlebt haben, ist der Beginn des Multiversums.
Ja.
Weil vorher gab's das nicht, aufgrund der TVA. Und das birgt natürlich auch ganz, ganz viel, klar, natürlich wieder jetzt für die kommenden Sachen, für Phase 4 etc. Stichwort Doctor Strange unter anderem. Der Beginn tatsächlich anderer Realitäten, anderer Universen, wo alles möglich ist, Marvel-Zombies, quasi die Unendlichkeit des Seins und des Lebens und der Figuren. So. Natürlich kann man da kritisieren, das hat Disney natürlich gemacht, um dann halt, alles Mögliche zu erzählen, wie zum Beispiel What If, ne? Da rührt das ja auch drin dann her, das Konzept. Aber es ist halt ein spannender Start tatsächlich auch für die Fantastischen Vier unter anderem, weil Mr. Fantastic ja die Zeitreisen auch reinbringt, nochmal verstärkt, eigentlich, zumindest in den Comics, wahrscheinlich auch in der Phase.
Die Fantastischen Vier? Machen die nicht Musik?
The Fantastic Four quasi. Und
Miriam,
sollte ich denn mit euch über solche konstruktiven Sachen reden?
Das fährt mittlerweile ab, merke ich schon.
Nein, das finde ich auch spannend. Also, obwohl ich halt Angst habe, wie sie das ausnutzen werden. So von wegen so, ja, in unserer Mainline von Filmen waren wir nicht, hatten wir nicht die Eier, um das und das zu machen oder das und das zu zeigen oder so. Aber in dem Multiversum ist es ja möglich, weil da kann auch mal, weiß ich nicht, XY eine Frau sein oder XY ein Mann oder XY schwarz oder queer oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wenn sie sowas machen würden, fände ich es okay, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also je nachdem, was Marvel damit macht, kann es cool oder kacke sein.
Also in den Comics ist ja Erde 616 quasi die Haupterde beziehungsweise der Hauptfokus-Storyline. Ne? Und dann gibt es halt die ganzen anderen Existenzen, wo halt immer mal wieder auch was rüberschwappt quasi in Erde 616. Ne? Ich nenne da nur eine Sache aus Marvel Zombies zum Beispiel, wenn dann halt im Zweiten Weltkrieg die Zombies entstehen aufgrund von Hitler und die halt irgendwie so stark werden, dass sie andere Universen erobern wollen, beispielsweise.
Sind das schnelle oder langsame Zombies? Das ist wichtig.
Schnelle Zombies. Okay. Ne, also solche spannenden Konzepte. Ich glaube, wir werden in What If tatsächlich auch ein bisschen daraus sehen können. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ne? Ich glaube aber weniger in den kommenden Kinofilmen. Dass da werden sie ein bisschen zurückhaltender sein. Ich glaube, in The Multiverse of Madness wird schon ein bisschen was auftauchen bei Doctor Strange quasi. Und scheinbar ja bei Ant-Man dann auch. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie. Die haben halt immer das Problem, dieses höher, schneller, weiter geht halt nicht immer. Das heißt, sie müssen ja irgendwo immer wieder was Bodenständiges mit reinschmeißen.
Und deswegen war Black Widow ja größtenteils so gut, weil er so bodenständig
war. Genau, sonst
wird's
ja irgendwann so Fast and Furious-mäßig und absurd. Deswegen bin ich sehr gespannt, gerade auf die Eternals, wie sie da beispielsweise anfangen mit sowas. Ich meine, da kommen die Götter in das Marvel-Universum.
Irgendwann fragt man sich, was soll danach noch kommen?
Ja, genau. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die sich aus den Comics stellt. Und
also
die da schon hundertfach beantwortet wurde auch.
Man muss Marvel halt zugute halten, dass die halt einen Plan haben. Sie wissen, wo sie hinwollen, genau. Sie bereiten das jahrelang vor. Okay, das gebe ich denen. Aber Loki hat für mich jetzt nicht also da ist auch so wenig passiert, meiner Meinung nach. Vor allem die ersten Folgen, die waren so elendig langsam und auch kurz. Also die ging ja manchmal nur so 41 Minuten und dann halt dieses Outro und alles. Also sehr kurz, es ist nicht sehr viel passiert und ich saß da und habe schon wieder die Hälfte vergessen gehabt, weil nichts irgendwie in meinem Kopf drinnen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Wie siehst du diesen Charakter Sylvie? Weil den mag ich ja, also wisst ihr.
Ja, als sie dann enthüllt wurde, ich dachte halt zuerst so, oh, kommt jetzt vielleicht irgendeine Figur, die wir schon kennen, weil da jetzt so viel Buheiderung gemacht wurde. Sie wurde ja lange Zeit nicht gezeigt, nur so eine Schattenfigur mit Kapuze. Und dann hat sie sich enthüllt und dann dachte ich mir so, ja, eine Frau. Und die hat so Hörner. So ein,
genau, furchtbar eine Frau.
So ein Hörner-Tiara, wie immer das heißt, diese Art Krone. Ist vermutlich dann Female Loki. Und damit hat sich das dann auch erledigt für mich. Ich glaube, das war also es hätte interessant werden können und spannend, aber weitestgehend bei der Figur bin ich da auch auf Miriams Seite. Ich fand die größtenteils irgendwie uninteressant. Und ich kann ihre Motivation verstehen, dass sie da Tabula Rasa machen will. Kann ich verstehen, weil einfach so ein kleines Kind irgendwie zu entreißen, ist halt einfach fies und gemein. Das tut man nicht. Aber weiß nicht, mir war das immer irgendwie zu drüber. Weiß auch nicht. Weil dafür, was hier angetan worden ist, hätte ich es besser gefunden, wenn sie dann auch wirklich rabiater gewesen wäre. Und da ist halt eben das Problem, dass Marvel halt immer die PG-13-Schiene fährt.
Ich habe nur eine Frage, ehrlich gesagt. Weil zum Anfang wird sie ja eingeführt, dass sie ja erstmal sowieso alle killt, ne? Aber dann immer diese Zurücksetzer klaut. Und die kamen dann zwar irgendwie, wurden die ganz kurz gezeigt dann, aber so eine richtige Rolle haben die nicht gespielt.
Nicht wirklich. Aber ich glaube, sie hatte halt die Hoffnung, dass wenn sie die irgendwie sammelt, dass sie sich ganz zurücksetzen kann, dass sie dann nicht entführt wird. Ich weiß es nicht. Die ist für
das
mich.
Hat irgendwie keinen Sinn gemacht, finde ich.
Ja.
Aber ich mag Varianten von Loki.
Cool. Ich frage mich, ob es doch irgendwie Varianten von Thomas gibt.
Aber auf jeden Fall. Unendlich viele. Und darunter ist bestimmt auch einer, der Loki nicht mochte.
Ja, bei den Varianten, also es war halt echt ganz, ganz merkwürdig. Also als Loki dann da, also die Hauptvariante, sage ich jetzt mal, als er dann da lag und dann waren dann diese anderen vier Lokis, waren das mit dem Krokodil.
Ja.
Das Erste, was ich wirklich dachte, war, das ist jetzt eine schlechte Comic-Con. Also es ist irgendwie, was passiert da? Okay, es ist Kid Loki, es ist Krokodil-Loki und wie die anderen heißen, keine Ahnung. Der Präsidenten-Loki, der war witzig, aber der war ja dann schnell tot. So. Also, es war was irgendwie.
Was ich auch nicht verstanden habe, ist, sie haben ja wohl viele Leute da wohl hingeschickt, auf diesen, ich nenne es mal Planeten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, ich meine, das sagen sie auch, du musst in dieser Welt einfach nur einen Stein werfen und du triffst garantiert einen Loki. Und ich dachte mir, es ist irgendwie seltsam, dass nur da Lokis rumlaufen. Dann dachte ich mir, okay, klar, wegen diesem Monster, diesem Life oder wie das, dieses Wolkenvieh hieß, vermutlich kam das von Lost. aber dann schafft es ja auch dieser Mobius da zu überleben mit einem Auto oder so. Dann dachte ich mir auch so, okay, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Was ist an dem jetzt besonders? Außer natürlich, dass er eine Hauptfigur ist. Also, da hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn in dieser Welt auch noch ein paar andere Leute rumgelaufen wären, außer das Nebelmonster, Mobius und Lokis in allen Variationen.
Wenn das Konzept am Ende ist ja auch nicht ganz stimmig, ehrlich gesagt. Es wird ja so beschrieben, dass quasi alles, was an Materie existiert, dann zusammen komprimiert wird und dorthin geschickt wird. Und man sieht ja dann auch zumindest einmal so ein Schiff, was quasi dieses, aus das Philadelphia-Experiment übrigens ist, was dann ja gefressen wird. Aber mehr ja nicht. Und trotzdem sieht man da so ganz, ganz viele Sachen, merkwürdige Sachen rumliegen, die irgendwo dahergeschafft worden sind. Also es ist halt einfach nicht stimmig. Das mit den Lokis wiederum wird ja erklärt damit, dass die ja wiederum die sind, die immer überleben. Klar, ist sehr einfach gedacht, aber irgendwie auch witzig.
Also dafür, dass diese Story, die die Serie eigentlich erzählen will, so komplex ist mit diesen Multiversen, ist die Story runtergebrochen doch einfach sehr simpel und die machen es sich sehr einfach. Also vor allem, weil für mich ist dieses Zeitreisen und Multiversum-Zeug, das ist für mich immer so eine Kopfzerbrechen-Sache. Ich erinnere hier an die Podcast-Folge zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wo ich mich ganz lange über diese Zeitreise aufgeregt habe, weil ich das nicht so greifen konnte. Und hier war einfach alles so, naja, das versteht halt auch der Otto-Normal-Marvel-Gucker, der da nebenbei seine Pommes isst und irgendwie das die einzige Serie ist, die er oder sie oder, keine Ahnung, auf Disney Plus konsumiert. Also es war alles sehr, sehr einfach gehalten. Dafür, dass
du gerade gesagt, dass alle Marvel-Jünger Pommes essen?
Ja.
Das ist sehr diskriminierend.
Ja, weil ich dachte mir gerade so, okay, wie stelle ich mir jemanden vor, der eigentlich so, weiß ich nicht, der nicht so in dem Zeitreisending drinne ist und auch nicht so komplexe Sachen mag? Warum habe ich an Pommes gedacht? Weil Pommes, also Pommes sind lecker und einfach.
Keine Ahnung.
Sie sind gelbe
aber
Strahlen der
nicht
Sonne.
Besser, Miriam.
Nein, ich liebe Pommes. Und
Beschwerden
Marvel
bitte
ist ja
an
auch
Miriam
gut.
At Movie.
Ja, ja, genau. Was ich nochmal einwerfen möchte, ist halt die TVA. Die hat mir als Konzept sehr gefallen. Ne? Dieses klar altbürokratische, hierarchische Gedöns, ne? Wo quasi irgendwie, wenn du eine Akte haben willst, dort ewig, muss beantragt werden. Dann kriegst du vielleicht doch nicht die Akte, die du haben willst. Und jeder geht da irgendwie so sein 9-to-5-Job nach. Und ich fand das total stimmig, auch visuell, wie sie das da alles umgesetzt haben. Das fand ich interessant. Vielleicht hat mich das vor allen Dingen abgeholt, weil das einfach so vom Stil her auch was ganz anderes ist, als das, was bisher so die anderen Marvel-Sachen immer erzählt haben.
Ich weiß, was du meinst, aber dafür sind sie dann zu schnell da abgehauen. Also es hat dann keine Rolle mehr gespielt.
Ja, mich hat das so ein bisschen erinnert an die alten Terry Gilliam-Filme, aber halt eben ziemlich aufpoliert. Das ist halt für, das klingt ja sehr despektierlich, den Massenmarkt halt besser funktioniert. Aber ich dachte mir so, ich hätte es, glaube ich, noch cooler gefunden, wenn es auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ranziger gewirkt hätte. So wie jetzt in Gilliams Brazil zum Beispiel. Das hätte ich, glaube ich, noch wirklich abgefeiert. So war es halt ganz nett, hat aber bei mir jetzt nicht dabei geholfen, mich abzulenken davon, dass diese Serie im Prinzip, ja, halt ein Werbespot für Loki ist und für die kommende Phase, aber keine wirklich richtig eigenständige Geschichte aufbaut.
Ich hätte noch zwei Fragen an euch beide. Erstens, wie fandet ihr Owen Wilsons Charakter Mobius? Weil ich meinte ja, für mich ist es irgendwann Owen Wilson spielt sich selbst. Und um nochmal den Bogen zu der Sache zu schlagen, die mich so aufregt, findet ihr wirklich, dass Loki und diese Sylvie eine nachvollziehbare Bindung aufgebaut haben, die diese starken Gefühle, die Loki für sie hat, erklärt? Habe ich da was nicht mitbekommen?
Ich fange mal an. Ich dränge mich mal vor. Also ich mag Owen Wilson, selbst wenn er sich selber spielt. Also von daher Frage beantwortet. Und bei dem zweiten habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, aber das verneint ihr ja beide. Also von daher, keine Ahnung.
Ja, aber was ist für dich auslösend, dieses Gespräch, wo sie über die Liebe reden und das mit Liebe ist ein Dolch? Oder?
Nein, das war mir völlig egal. Wie die beiden miteinander umgehen tatsächlich.
Okay. Er rennt ihr hinterher und sie mal so, nein, ich mag dich nicht und ich hasse alle. Die sind alle blöd, ich vertraue dir nicht. Auch wenn du ich bist. Du bist
nicht
ich.
Naja, Loki findet sie halt interessant, weil sie halt eine weibliche Loki ist, aber eine andere Motivation als er. Guck mal, er will kontrollieren und beherrschen. Und sie will quasi befreien.
Aber nur sich selbst.
Ja, aber das findet er interessant. Selbst wenn beide Egomanen sind in dem Fall, sind es doch völlig unterschiedliche Ansinnen, also quasi Motivationen heraus.
Mhm. Okay.
Ja, ich mag Owen Wilson auch. ich finde sogar, dass er mit die besten Szenen in der Serie hatte. Also ich mochte sehr seine Liebeserklärung an die Jetskis.
Ja, großartig. Ich hätte ihn gerne noch auf dem Jetski gesehen, ehrlich gesagt.
Ja.
So Photoshop.
Und ich mochte auch, wenn er Loki so ein bisschen verhört. Das mochte ich auch. Und die Beziehung Loki und Sylvie, da habe ich halt das Drehbuch knistern hören. Da war für mich kein Gefühl wirklich spürbar, was ich geglaubt habe. Und warum Loki hinterhergedackelt ist, machte am Anfang vielleicht noch Sinn wegen Faszination, aber irgendwann habe ich es auch nicht mehr so richtig verstanden. Und ich finde tatsächlich, dass die weibliche Loki gut gespielt ist von dieser Sofia Di Martino. Also die hat da schon das Beste aus dem Drehbuch rausgeholt. Aber wie gesagt, das Drehbuch, finde ich, leistet da keine gute Arbeit.
Also ich finde auch viele Dialoge sehr, sehr merkwürdig. Also nicht, dass Marvel jetzt jemals die krassen Dialoge, wo man sich danach ans Herz fest irgendwie gehabt hätte. Aber hier waren sehr viele Plattitüden nacheinander. Irgendwie, das war für mich leider nicht so stimmig. Und es regt mich auf. Also ich rante jetzt hier so, als würde ich das absolut hassen. Aber Loki ist mein Liebling, also einer meiner Lieblings-Marvel-Charaktere, die sie getötet haben, so neben Quicksilver.
Also so wie du gerade auch gehatet hast, würde ich deine Wertung noch mal überdenken auf 0,5 oder so.
Nein, weil an sich war sie okay. Vielleicht bin ich auch mit zu großen Erwartungen rangegangen, dass man Loki hier noch mal irgendwie facettenreicher zeigt. Aber für mich war es einfach, als hätte man so eine eine Farbfächer mit all diesen Schattierungen von Loki, die wir jetzt gesehen haben, von, wie gesagt, Tor 1 bis Tor 3 und Age of... Nee, warte, da war er gar nicht, oder? War er auch dabei? Ach, keine Ahnung. Nicht Tor 2 und so, keine Ahnung. Und Loki dachte ich jetzt, okay, macht noch ein bisschen mehr, fächert das noch mehr auf. Man erfährt mal mehr, man sieht mal mehr, was er denn so wirklich gemacht hat. Da hört man dann in einem Nebensatz, er hat Sif mal die Haare abgeschnitten oder so, weil er es witzig fand. Aber dass man das mal wirklich sieht, irgendwie nicht. Und dann wird dieser Farbfächer zugeklappt und Loki wird für mich sehr eindimensional. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich hatte mich echt gefreut. Also das ist die erste Marvel-Serie, die ich gesehen habe. Also ich habe WandaVision und ich habe auch Falcon and the Winter Soldier nicht gesehen. Und da dachte ich mir, okay, ich gucke die jetzt wöchentlich, dass ich mal so dabei bin beim Hype. Der Hype blieb tatsächlich bei Social Media auch ein bisschen aus. Also ich weiß noch, wie bei WandaVision alle abgegangen sind und meine ganze Twitter-Timeline war voller WandaVision. Das war bei Loki gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass das jetzt mittwochs kam statt Freitag und die Leute...
Aber bei der letzten Folge hatte ich geguckt gehabt, also durch Zufall, weil ich auch so auf Twitter gepostet habe für Movie Break. Und da waren 3 von den Top-Hashtags Loki.
Ja, bei der letzten Folge, aber sonst, also bei WandaVision habe ich das halt jede Woche mitbekommen, aber vielleicht ist es auch diese, das macht ja Disney jetzt, dass die mittwochs releasen statt Freitag. Das
ich glaube, einfach liegt daran, weil WandaVision die erste MCU-Serie war überhaupt. Ich glaube, daran
hat einfach mehr Aufmerksamkeit gekriegt. Ja.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass gerade bei WandaVision so dieser Bass größer war, aber trotz allem fand ich den bei Loki doch schon groß. Also größer als jetzt bei Falcon and the Winter Soldier zum Beispiel.
Das stimmt, ja.
Mhm.
Weil Loki einfach halt, glaube ich, neben Tony Stark der beliebteste Charakter des MCUs ist.
Von Falcon and the Winter Soldier. Ich habe es nicht gesehen, aber das Einzige, was ich immer gesehen habe, war dieses GIF von Daniel Brühl, wie er tanzt. Und dann haben das die Leute immer zu ganz komischen Memes gemacht. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
Was ich, glaube ich, gerne gesehen hätte bei Loki ist, dass er halt einfach durch so die Zeit reist und immer wieder so seine Späße macht. Es gibt ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge auch so eine ganz kurze Szene, wo als dieser legendäre Räuber D.B. Cooper auftritt. Und das hätte ich zum Beispiel, glaube ich, echt gefeiert. Einfach so 6 Folgen, in jeder Folge gibt es so eine kleine Geschichte, wie er durch die Zeit springt. Das hätte ich, glaube ich, gut gefunden, aber dieser Zwang, dass es unbedingt das MCU jetzt wieder irgendwie erweitern muss oder voranbringen muss. Nee.
Ja, leider einfach nur ein Sprungbrett. Ja. Es war nichts Eigenständiges, sondern es sollte einfach nur einer Sache dienen, und zwar nicht Loki selbst, sondern einfach Phase 4. Also vielleicht wird der Staffel 2 anders. Also ich weiß nicht, wie schnell die kommt und was in diesem Zeitraum noch passiert.
Das wird dauern, ja, definitiv, ja.
Also holt mich mal ab, ich bin ja eher so DC-Fangirl. Was passiert denn jetzt als nächstes? Welcher Film kommt denn jetzt? Welche Serie?
Eternals. Eternals ist der nächste Kinofilm, noch dieses Jahr im Herbst.
Ich dachte Doctor Strange.
Nee, Doctor Strange kommt nächstes Jahr. Jetzt kommt als nächstes diese What-If-Serie, die aber halt kein klassischer Kanon ist. Da bin ich aber auch sehr gespannt. Es könnte nämlich wirklich ganz amüsant werden und spannend.
Sogar Anfang August schon, ja.
Genau, dann kommt die Hawkeye-Serie, wo ich auch gespannt bin, weil ich ja immer Hawkeye irgendwie mochte, weil der halt eben
so bodenständig war. Ich mag Hawkeye auch,
ja. Ich hasse ihn.
Ne? Was?
Und worauf ich halt wirklich sehr gespannt bin, ist die Moon Knight-Serie mit Oscar Isaac.
Aber die kommt auch erst irgendwann.
Die kommt Anfang nächstes Jahr.
Oder was ist jetzt mit diesem, was ist denn jetzt mit diesem Superheldenfilm, mit diesem asiatischen Superhelden? Ist das
der
Marvel?
Kommt auch noch. Shang-Chi.
Aber kommt, ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch
kommt. Der kommt dieses Jahr. Ich glaube, der kommt vor Eternals sogar, stimmt.
Aber hat der was zu tun mit der Timeline oder?
Natürlich, ist ein Marvel-Film. Klar, also Shang-Chi kommt am 2. September. Also
aber
knapp
wer ist
zwei
das?
Monate
Woher kommt der? Ist das ein Bro von Doctor Strange?
Nein, das ist eine, also aus den Comics halt eine Figur. Ich glaube sogar einer der ersten asiatischen Superhelden, die sie damit reingezeichnet hatten damals. Und er hat halt so Zauberringe, die haben aber jetzt nichts direkt mit Doctor Strange zu tun.
Okay. Ja, kann man ja mal fragen, ob der irgendwie Nebencharakter war, den ich da übersehen habe oder so, aber okay.
Nein, der ist bisher noch nie eingeführt worden.
Eternals habe ich noch gar nichts gesehen. Dazu gab es dazu schon irgendwie Promomaterial?
Ja, Teaser und Trailer.
Ja.
Das ist ja der Film von der Chloe Zhao, die dieses Jahr einen Oscar für Nomadland bekommen hat.
Bin mal gespannt, ob Eternals auch einen Oscar kriegt.
Eternals.
Ja.
Und das wird ein Film?
Ja.
Das wird ein Film. Miriam, ich schick dir mal ein Bild, wo das alles aufgedröselt
ist. Hey, da ist Angelina Jolie.
Ja, genau. Der hat einen super großartigen Cast tatsächlich.
Kumail Nanjiani, Richard
Der Typ
Madden,
von Game of Thrones.
Genau, Kit Harington ist
zwei,
auch dabei.
Zwei Typs von
nee,
Game of
nicht
Thrones.
Nee, nicht Kit Harington, der Bruder.
Doch,
genau, aber beide.
Ach so, beide. Also, okay. Ja, ich sehe es mir gerade an. Ja, Salma Hayek, okay.
Ich glaube, wir sollten vielleicht hier mal einen Schlussstrich ziehen.
Ja, genau.
Und können das gerne mit dir erklären, Miriam, das MCU dann machen, wenn die Mikrofons ausgeschaltet sind.
Ja, genau.
Tut mir leid.
Gut, wollt ihr denn noch was sagen?
Ich möchte sagen, wenn ihr jetzt sauer auf uns seid, dann schließt euch gerne Team Thomas an. Aber
Team Thomas.
Wir haben euch trotzdem alle lieb da draußen. Auch wenn Miriam und ich, vor allem Miriam jetzt in der letzten Stunde, sehr abgerantet hat. Wir lieben euch trotzdem.
Ja, ich möchte noch mal sagen, dass das ja alles meine subjektive Meinung ist. Und ich mag Loki immer noch. Ich finde die Serie in Ordnung. Ich habe der Serie trotzdem nur 5,5 von 10 Punkten gegeben, weil ich einfach schon spannendere Serien gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, die haben auch wirklich was vermittelt und waren nicht nur Sprungbrett. Ich bin offen für Diskussionen unter dem Post, den dann der Stu machen wird, unter dem Podcast-Post. Ja.
Ja, Vielleicht lag es einfach daran, dass du nach Handmaid's Tale eingestellt warst auf Comedy. Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Da passiert da gar nichts, gar keine Vergewaltigung. Was ist los? Genau, ich kann nur sagen, für mich war das jetzt bisher die spaßigste Marvel-Serie von den drei, die bisher gelaufen ist. Bin gespannt, wie jetzt What If ist und wie es jetzt weitergehen wird. Sie können sich auf jeden Fall mehr trauen, sollen sich auch mehr trauen. Ich fand sie aber visuell und gerade vom Soundtrack her atemberaubend und bin gespannt, was Marvel da noch alles raushaut. Dann mal eine Zahl dazu. Angeblich kostet jede Folge der Marvel-Serien 25 Millionen. Also die hauen auch ordentlich Geld raus tatsächlich. Mal gucken, wie Phase 4 jetzt weitergeht. Bin sehr gespannt. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr mir ja mögt. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Mal gucken, welche Serie wir diesmal besprechen. Dann.
Thomas? Macht's gut.
Ja?
Ich freue mich, dass du so viel Spaß bei der Serie hattest.
Das freut mich auch, dass du dich freust.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss. Dann sag ich auch noch mal schnell, ihr könnt Movie Break with my Instagram, Twitter und Facebook. Und ich finde es schade, dass Miriam und Thomas sich wieder verstehen jetzt. Okay, tschüss.
Yeah.